Guten Abend. Das Thema der heutigen Bibelstunde ist 2. Mose 32 und ich möchte gern zum Anfang noch beten. Wir können dazu aufstehen und dann fangen wir an. Vater, danke dafür, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass wir darin lesen und studieren dürfen. Danke auch, dass du es möglich machst, dass wir zusammenkommen dürfen und zusammen darüber nachdenken können. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch zu uns sprichst, möchte ich bitten, dass du mich auch gebrauchst, um dein Wort klar und verständlich auch auszulegen. Amen. Ja, im heutigen Text schauen wir uns die Situation an, in dem das Volk ein goldenes Kalb errichtet und dann auch anbetet. Und ich möchte erstmal die Ausgangslage nochmal schildern, uns vor Augen führen, an welcher Stelle stehen wir gerade, was haben wir in den letzten Wochen behandelt, um darauf aufbauend dann in das Kapitel selber reinzugehen. Und zwar befinden wir uns immer noch in der Wüste Sinai. Mose ist mit dem Volk Gottes ausgezogen und wir wissen auch aus 2. Mose 19, dass sie am dritten Monat nach dem Auszug dann an den Berg Sinai kommen. In 2. Mose 24 haben wir dann gelesen, dass sie sich mehrere Monate dort aufhalten und da passieren verschiedene Sachen. Zum einen gibt Gott dem Volk verschiedene Gebote, das sind die 10 Gebote, das sind verschiedene andere Rechtsbestimmungen und das war der Inhalt von 2. Mose 20 bis 23. Dann haben wir in 2. Mose 24 gelesen, dass das Volk sich einstimmig auf Gottes Gebote einlässt, dass sie sich dazu verpflichten, Gottes Gebote zu halten. Und zwar alle Gebote. Und das Ganze wird dann auch besiegelt in einem Bund, das nennen wir dann den Bund Mose. Und das war alles in 2. Mose 42, haben wir vor einigen Wochen behandelt. Dann verbringt Mose mit seinem Diener Josua 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai. Und während dieser Zeit bekommt er genaue Anweisungen von Gott. Anweisungen dazu, die Stiftshütte zu bauen, für die Geräte der Stiftshütte, er bekommt Anweisungen für die Einsetzung der Priester. Dafür wird Aaron zum Beispiel und seine Söhne bestimmt als erste Priester. Und so bekommt Mose verschiedene Anweisungen während dieser 40 Tage. Und dann haben wir letzte Woche uns noch angeschaut, wie dann ganz am Ende Mose die Tafeln des Zeugnisses bekommt, also die Bundestafeln. Und dann lesen wir in 2. Mose 31, Vers 18, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Und das ist jetzt die Situation, in der wir uns befinden. Während Gott mit Mose sozusagen hier schon das Gespräch abschließt, lesen wir gleich in den nächsten Versen, was das Volk währenddessen macht und was dann vor sich geht. Und 2. Mose 32 beschäftigt sich ja allgemein mit der Anbetung des goldenen Kalbes. Es ist auch in der Bibel die ausführlichste Stelle zu diesem Thema, wo das einfach am ausführlichsten beschrieben wird. Wir sehen aber auch Parallelstellen, die das Ganze nochmal aufgreifen. Und zwar ganz viele Parallelstellen über die ganze Bibel. Eine sehr, sehr umfangreiche Bibelstelle, die auch davon spricht, ist 5. Mose 9, 8 bis 21. Da erinnert sich Mose dann am Ende seines Lebens an die ganzen Ereignisse und erinnert auch das Volk daran, was alles passiert ist. Und in 5. Mose 9 sehen wir dann auch mehrere Details, die hier in 2. Mose 32 nicht erwähnt werden. Und die werde ich dann auch an passender Stelle andeuten, dass wenn sie uns halt da Zusatzinformationen liefern. Außerdem haben wir eine weitere wichtige Parallelstelle. Das ist 1. Korinther 10, 1 bis 12. Also Paulus schildert auch die Situation in der Wüste und verwendet da 12 Verse. Und er liefert vor allen Dingen wichtige Hinweise darauf, wofür überhaupt wir heute diese Geschichte nachlesen können, was sich damals ereignet hat. Und er sagt den Christen damals und er sagt auch uns heute, warum die Geschichte immer noch genauso relevant ist. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch tatsächlich schon sozusagen das Ende vorwegnehmen und euch jetzt schon die Anwendung offenbaren sozusagen, mit welchem Fazit werden wir am Ende nach Hause gehen. Weil wenn wir das Ganze jetzt schon anschauen, dann können wir auch in diesem Hinblick das ganze Kapitel durchgehen. Und lasst uns dazu dann 1. Korinther 10 aufschlagen. Da, wo Paulus dann über diese Ereignisse berichtet. Erste Korinther 10, ab Vers 1, da sagt Paulus: Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst das. Und dann zählt er viele verschiedene Dinge auf, die das Volk in der Wüste erlebt. Und er nennt auch die Situation mit dem goldenen Kalb. Das beschreibt er so ab Vers 6 und Vers 7. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschrieben. Zum Vorbild, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Und genau diese Aussage auch, dieses Zitat kommt aus 2. Mose 32. Also Paulus meint hier wirklich die Situation mit dem goldenen Kalb. Er zählt dann weitere Verfehlungen des Volkes auf und kommt dann zum Schluss in Vers 11 und Vers 12 zu seinem Fazit. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Paulus hat damals den Gläubigen ganz deutlich offenbart, warum Mose die Anbetung von dem Kalb so ausführlich auch niedergeschrieben hat. Und das, was als Warnung damals an die Christen gegangen ist, das war ja schon tausende Jahre später, also etwa 1500 Jahre. Das gilt aber auch genauso heute, nochmal 2000 Jahre später, genau das Gleiche. Und zwar wissen wir, dass die Warnung auch genauso an uns gilt. Auch wir leben noch in dieser, in dem Ende der Weltzeiten, so wie Paulus es beschreibt. Und gerade wenn wir meinen, so etwas kann uns heute ja nicht passieren, wir werden kein goldenes Kalb anbeten und außerdem hätten wir damals bestimmt nicht mitgemacht, wenn wir in der Wüste gewesen wären. Wenn wir diese Gedanken haben, genau davor warnt uns Paulus, weil die Gefahr ist sehr groß, dass wir uns dann selbst überschätzen. Und je sicherer wir uns fühlen, desto angreifbarer werden wir dann für den Satan. Und ich spreche einfach diese Anwendung jetzt schon bewusst an, damit wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt durch den Text gehen. Okay, dann zu 2. Mose 32. Ich möchte erstmal die ersten 6 Verse lesen und dann schauen wir noch genauer rein. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Wir sehen hier am Anfang, dass das Volk Moses Rückkehr erwartet, aber sie werden ungeduldig. Wir wissen, Mose ist insgesamt 40 Tage und Nächte auf dem Berg gewesen und scheinbar ist es für das Volk schon zu lange. Und dann werden wir noch einmal darauf eingehen, was war das Letzte, was Mose als Lebenszeichen gesendet hat, bevor er auf den Berg gegangen ist. Das haben wir in 2. Mose 24, Vers 14 gelesen. Da sagt er nämlich, bevor er auf den Berg geht: Zu den Ältesten aber hat er gesagt: Erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wendet sich an sie. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass sich das Volk tatsächlich an Aaron wendet, als Vertreter von Mose. Und dann sagen sie, sie wissen nicht, was mit diesem Mose passiert ist. Und sie haben Mose bereits abgeschrieben, nur weil er einige Zeit auf dem Berg verbracht hat. Und dann möchten sie, dass Aaron ihnen Götter macht, die ihnen vorangehen sollen. Aaron wiederum, der verlangt nach den Ohrringen und fertigt daraus tatsächlich das gegossene Kalb. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kommt Aaron da drauf, gerade ein gegossenes Kalb zu machen? Warum ein Kalb? Und wie kann man sich das vorstellen? Wie hat er das Kalb gemacht? Also zur damaligen Zeit war das üblich, dass man Statuen üblicherweise erstmal aus Holz gemacht hat, also den Kern aus Holz gebildet. Und dann hat man flüssiges Metall gegossen und es damit umhüllt. Und so wurde dann so wurden Statuen errichtet. Das heißt, es war vermutlich nicht komplett aus Gold, deswegen setzte ich auch den Meißel an unter anderem. Und die Beschreibung passt hier auch zu diesem Bild, welches man von der Zeit hat, dass das Kalb auf diese Weise gefertigt wurde. Aber warum jetzt ein Kalb? Da ist es interessant, wenn wir uns eine andere Parallelstelle anschauen, und zwar Psalm 106, 19 bis 20. Da schreibt nämlich der Autor, sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Hier ist von einem Stier die Rede und durch den Zusatz auch Stier, der Gras frisst, da kommt zum Ausdruck, dass es völlig absurd ist, Gott durch ein Tier darzustellen. Vor allen Dingen, das noch so tief sozusagen am Boden sich befindet. Und es kann auch gut sein, dass das Kalb, so wie es dann an den meisten anderen Stellen bezeichnet wird, dass das Kalb einfach auch eine lächerlich machende Beschreibung davon ist, von diesem Stier. Und dass wir tatsächlich eigentlich ein goldenes Stier haben, also so von dem Erscheinungsbild. Es wird aber häufig als goldenes Kalb bezeichnet. Und was das auch noch unterstreicht oder in die Richtung hindeutet, ist, dass es damals ganz verschiedene Stierkulte gab. Also es war auch gerade in Ägypten üblich, dass man verschiedene Götter angebetet hat, die auch in Form von Stieren angebetet wurden. In Ägypten gab es das sogenannte Apis-Stier. Das wurde auch verehrt und man geht davon aus, dass das auch die Vorstellungen von Aaron genauso beeinflusst haben. Und dass er aus dieser Vorstellung, die er aus Ägypten kannte, das Stier dann später ausgewählt hat. Aus Apostelgeschichte 7, da finden wir auch drei Verse, die auch auf diese Situation eingehen. In Apostelgeschichte 7, 39 bis 41, da lesen wir auch, denn unsere Väter sind nicht, also da geht es um Gott, und da schreibt der Schreiber, Gott, dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihren Herzen nach Ägypten. Das heißt, es ist kein Zufall, dass das Volk jetzt gerade ein Kalb errichtet, sondern sie sind im Kopf mit dem Herzen immer noch in Ägypten oder sie wenden sich immer wieder Ägypten zu und sprechen dann auch zu Aaron, mache uns Götter. Das ist das, was sie kennen und das, was sie über viele Jahre sich antrainiert haben und jetzt auch dahin wieder zurück wollen. Also das Volk hat hier noch nicht offensichtlich mit Ägypten abgeschlossen. Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass der Stier selber eigentlich gar nicht als Gottheit an sich angebetet wurde, sondern vielmehr als Sinnbild für die Macht eines Gottes. Das heißt, es kann sein, dass Aaron mit diesem Bild die Macht Gottes darstellen wollte und nicht sagen wollte, das hier ist euer Gott, ihr müsst diesen Goldhaufen anbeten, sondern dass es für ihn ein Sinnbild für Gott war. Dann haben wir auch gelesen, Aaron fertigt einen Altar an und dann wollen sie auch ein Fest für den Herrn feiern, also das ist dann eine Art Gottesdienst, die Aaron ausruft und so betet das Volk dann die Götzen an und bringt auch sogar Opfergaben. Ich möchte noch einmal genauer darauf eingehen, inwiefern sich jetzt das Volk gegen Gott versündigt. Und zwar haben wir gelesen in 2. Mose 24, dass das Volk einstimmig gesagt hat, Sie wollen alle Gebote Gottes halten. Aber sie verstoßen hier gegen viele Gebote Gottes. Zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 3, also das ist die Stelle gerade mit den 10 Geboten. Da fordert Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber was tut das Volk? Es verlangt nach anderen Göttern. Das ist ein Verstoß. Ein weiterer Verstoß ist direkt 2. Mose 20, Vers 4. Da befiehlt Gott nämlich, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Aber auch gegen dieses Gebot stellt sich das Volk. Sie drängen einerseits Aaron dazu, das goldene Kalb zu machen, und sie liefern auch die Rohstoffe dafür. Also sie sind schon auf jeden Fall daran beteiligt, dass das Bildnis überhaupt entsteht. Und weiter lesen wir auch, bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Auch gegen dieses Gebot verstößt das Volk. Sie beten diesen Stier an, sie opfern ihm sogar, sie dienen dem Stier. Und was auch noch interessant ist festzustellen, ist in 2. Mose 20, Vers 2, da stellt Gott sich selber ja auch mit den Worten vor, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Das ist das, womit Gott die 10 Gebote einleitet. Bei den Juden ist das hier sogar das erste Gebot, also einfach die Tatsache, dass Gott derjenige ist, der das Volk aus Ägypten geführt hat. Und was rufen dann die Israeliten in 2. Mose 32? In Vers 4 haben wir gelesen, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Das heißt, sie nutzen die gleichen Worte, den gleichen Wortlaut, den sie von Gott kennen. Und sie verleugnen Gott und auch die Rettung aus Israel und schreiben diese Rettung dann den Götzen zu. Und man sieht einfach, dass das Volk hier vielfach Gottes Gebote bricht. Und anschließend betrinken sie sich auch und belustigen sich. Und Luther übersetzt hier den Vers 6 auch an dieser Stelle, sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Und das alles nennen sie dann ein Fest für den Herrn. Das heißt, sie treiben ihre Lust unter dem Deckmantel von Gottesdienst. Bevor wir jetzt im Text weitergehen, möchte ich den Blick auch nochmal auf Aaron richten. Wie ist er beteiligt? Oder wie können wir das beurteilen, was Aaron da macht? Und zwar fertigt Aaron ja das goldene Kalb selber an und macht sich damit auch schuldig. Und ich kam schnell auch an den Punkt, mich zu wundern, was mit Aaron los ist. Weil wir sprechen hier ja genau über den Aaron, der schon mit Mose in Ägypten war, der die ganzen Plagen und Wunder hautnah miterlebt hat. Und Aaron ist auch genau der von Gott auserwählt ist, als allererster Priester. Und genau dieser Aaron beteiligt sich daran, an diesem Götzendienst und bildet auch dieses Kalb. Und ich frage mich, wie konnte Aaron das einerseits überhaupt zulassen, dass es so weit kommt? Und warum beteiligt er sich? Was ist in ihn gefahren, habe ich mich gefragt. Aber dann kam ich auch irgendwann an den Punkt zu sagen, okay, wenn man hier den Text genauer betrachtet, dann sieht man, das Volk kommt gar nicht nur mit einer Bitte zu Aaron und dass er da ja einfach mit einsteigt und ja freiwillig mitmacht. Es ist schon so, dass das Volk zu ihm sehr, sehr direkt kommt und sagt, auf, mache uns Götter. Wir lesen es ja auch, sie drängen sich um ihn. Also es war eine große Menschenansammlung um Aaron. Alle haben auf ihn eingeredet. Wahrscheinlich gab es einen großen Tumult. Und Aaron hat an dieser Stelle nicht einfach unüberlegt gehandelt, sondern er stand unter großem Druck und hat dem Druck dann auch nachgegeben. Versteht mich jetzt nicht falsch, das heißt nicht, dass ich Aarons Beteiligung runterspielen möchte und irgendwie sein Verhalten rechtfertigen, aber wir dürfen halt nicht übersehen, dass Aaron unter großem Druck stand und wir dürfen ihn nicht vorschnell verurteilen, weil dann passiert genau das, was wir in 1. Korinther 10 ja sehen, wo Paulus uns davor warnt, darum wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir dürfen nicht in unserem Kopf die Vorstellung haben, wir hätten an Aarons Stelle ganz anders gehandelt. Bei uns wäre das Volk nicht damit durchgekommen. Und das muss ich mir auch selber sagen, dass man Aaron gegenüber das nicht verurteilt und ihn da irgendwie ja, schlecht aussehen lässt. Sondern ja, Er verhält sich falsch, aber es gibt auch Gründe, die wir nicht übersehen dürfen, denen er ausgesetzt war und so sich dann auch zu entschlossen hat, dem Volk einfach das zu geben, wonach sie verlangen. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Abschnitt. Das ist dann Vers 7 bis 14. Da sprach der Herr zu Mose: Gehe, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, dass mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Also Mose ist hier im Gespräch mit Gott und Gott teilt ihm mit, was das Volk angerichtet hat, und zitiert dann auch die Worte, die Israel verwendet: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und das macht uns auch deutlich, dass Gott das sehr persönlich nimmt. Es zeigt Gottes große Traurigkeit, auch seinen Zorn darin, dass er diese Worte genauso zitiert. Und er bezeichnet das Volk dann auch als halsstarriges Volk. Und als halsstarriges Volk wird das wird später immer wieder so bezeichnet, das Volk Israel. Und man kann es als Sinnbild dafür verstehen, dass das Volk seinen Nacken verhärtet und sich nicht unter die Gebote Gottes beugen will. Deswegen ein halsstarriges Volk. Und dann spricht Gott davon, dass das Volk schnell abgewichen ist. Und das macht umso stärker deutlich, wie undankbar das Volk eigentlich ist. Und Gott sagt zu Mose dann auch in Vers 10, so lass mich nun, dass mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Und bei diesem Vers, da können wir etwas genauer drauf eingehen. Hier gibt es verschiedene Elemente, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Zunächst einmal die Worte: so lass mich nun. Einige Übersetzungen fügen noch den Zusatz hinzu: so lass mich nun alleine. Also es wird hier einfach zum Ausdruck gebracht, dass Gott das Gespräch mit Mose beenden möchte, welches sie auf dem Berg hatten, damit er das Volk zur Rechenschaft ziehen kann. Aber andere Ausleger meinen auch, dass Gott hier Mose sogar die Entscheidung ein Stück weit überlässt: lass mich nun, als Bitte sozusagen. Aber dieser Gedanke ist meiner Meinung nach in den Text reingelesen, und man kann hier nicht davon ausgehen, dass Gott Mose es offen hält und Mose jetzt für das Volk einstehen kann. Gott sagt dann auch, er möchte seinen Zorn gegen das Volk entbrennen lassen. Das heißt, er möchte seinen Zorn in die Tat umsetzen. Er möchte, dass an dem Volk die gerechte Strafe vollzogen wird, die gerechte Strafe, die das Volk verdient. Und dann sagt Gott auch zu Mose, er möchte ihn zu einem großen Volk machen. Also wenn er das Volk vertilgen würde, dann würde er Mose zu einem großen Volk machen. Und diese Aussage bezieht sich genau auf die Verheißung Gottes, dass er aus den Nachkommen Abrahams ein großes Volk machen wird. Dieses große Volk wird auch ins verheißene Land kommen und es in Besitz nehmen. Und genau diese Verheißung würde jetzt auf Mose sozusagen übergehen als Nachkomme Abrahams, wenn das Volk vernichtet wird. dann wird Mose sozusagen ein neuer Stammesvater werden. Und das sagt Gott schon an dieser Stelle. Also es ist ihm schon sehr ernst. Und er denkt auch, er offenbart auch hier die Konsequenzen davon, wenn das Volk jetzt vernichtet wird. Und dann haben wir auch gelesen in Vers 11, dass Mose Gott besänftigt. Und Elberfelder und Luther übersetzen hier mit flehen oder anflehen. Das heißt, Mose fleht Gott an, dass er das Volk nicht vernichtet. Und dann nennt er im Wesentlichen zwei Argumente. Das eine ist, er sagt, die Ägypter würden über Gott spotten können, wenn er das tut. Und das zweite ist, er erinnert Gott an die Verheißung gegenüber Abraham und versucht ihn daran zu erinnern, dass Gott aus diesem Grund sein Urteil nicht vollstreckt. Das ist aber genau das, was Gott selber schon vorher genannt hat. Und dann lesen wir auch in Vers 14, da reute den Herrn das Urteil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Und hier habe ich mich auch gefragt, was genau bedeutet es, dass Gott es reut und aus welchem Grund ändert er sein Vorhaben. Und wir können auch an anderen Bibelstellen lesen, dass Gott etwas reut, zum Beispiel in der Situation, wo die Menschen aus Ninive, wo Gott ihnen ein Urteil androht und dann nochmal davon abweicht, nachdem die Einwohner Ninives ihre Schuld einsehen und von ihren bösen Wegen auch abkommen. Und da wird auch beschrieben, wie Gott das Übel reut, das er ihnen angedroht hat. Und so gibt es verschiedene Stellen in der Bibel, wo Gott etwas reut. Und wenn wir jetzt hier in 2. Mose 32 nochmal uns den Wortlaut genau durchlesen, es reut Gott, was er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Und an keiner Stelle sehen wir hier, dass Gott sagt, er hat den festen Entschluss getroffen, das Volk zu vernichten. Oder es war sein ewiger Plan, sein Ratschluss. Wir sehen, es war seine Absicht. Er hat es angedroht, er war sich der Konsequenzen bewusst und er hat sich dennoch davon abgewandt, das zu tun. Aber warum, habe ich mich gefragt. Er ist im Gespräch mit Mose und war jetzt Mose dafür verantwortlich, dass Gott sein Urteil nicht vollstreckt? Und meiner Überzeugung nach sind es nicht die Argumente von Mose. Ich würde sagen, es wäre absurd, wenn Gott sein Vorhaben ändert, nur damit andere nicht über ihn lästern können oder weil er an etwas erinnert wird, was er vorher schon selbst wusste, nämlich die Verheißung mit Abraham. Also es sind überhaupt nicht die Argumente, die Mose nennt, sondern ich sehe hier zwei andere Gedanken. Zum einen das, was man mit reuen auch übersetzen kann, kann man genauso mit Mitleid haben, trösten oder sich erbarmen übersetzen. Das heißt einerseits, wir sehen hier, dass Gott sich über das Volk erbarmt. Und zum anderen sehen wir auch, dass Mose hier sehr aufrichtig vor Gott fleht. Und seine Unterwürfigkeit kommt auch zum Beispiel zum Ausdruck bei der Bezeichnung, er sucht das Angesicht des Herrn, seines Gottes. Und das zeigt, dass Mose, obwohl er jetzt schon 40 Tage mit Gott redet und fast schon auf Augenhöhe sozusagen auf dem Berg im Gespräch mit Gott ist. Mose weiß noch ganz genau, mit wem er redet und er ist sich seiner Position auch bewusst. Er redet mit dem Herrn, seinem Gott und in dieser Situation fleht er für das Volk und Gott erhört dann tatsächlich sein Gebet und das nicht aufgrund seiner Argumente, sondern aufgrund seiner Herzenseinstellung. Das heißt, es ist zum einen die Barmherzigkeit Gottes, und zum anderen die Herzenseinstellung Moses, die hier auch auf die Gott reagiert. Und ich denke, das ist auch ein weiterer Punkt, den wir aus dem Text mitnehmen können. Und zwar, dass Gott auch unser Gebet hört. Und dabei sieht Gott vor allen Dingen, ob wir es ernst meinen. Eine letzte Beobachtung zu diesem Absatz noch. Wir sehen hier, dass Gott das Unheil reut. Aber wir sehen nicht, dass er das Mose mitteilt oder wir sehen auch nicht, wann, also ob oder wann er es Mose mitteilt. Wir sehen, Gott reut es, das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte, aber Vermutlich wusste Mose nichts davon. Mose steigt in dem Wissen gleich den Berg hinab oder mit dem Gedanken, dass Gott das Volk vernichten wird. Lasst uns jetzt die nächsten Verse lesen. Das sind dann Verse 15 bis 20. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab. Die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, diese waren auf beiden Seiten beschrieben. Vorne und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes und die Schrift war die Schrift Gottes eingegraben in die Tafeln. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete, das klingt nicht wie Siegesgeschrei oder wie Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn, und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Also zunächst einmal zu den Tafeln des Zeugnisses, die Mose in seiner Hand hat. Das waren die Steintafeln, auf denen Gott selbst seine Gebote geschrieben hat. Und wir wissen auch aus 5. Mose 9, was da drauf steht. Und zwar sind es alle die Worte, die Gott am Tag der Versammlung aus dem Feuer geredet hat. Also die Situation aus 2. Mose 20, unter anderem mit den 10 Geboten. Diese Worte befinden sich jetzt auf den Steintafeln. Und es ist nicht einfach nur so zum Nachlesen gedacht, sondern es ist auch eine Art Symbol für den Bund zwischen Gott und dem Volk. Also man könnte es vielleicht wie eine Urkunde ansehen, dass darauf Gott selber diesen Bund nochmal festgehalten und verewigt hat. Und als Mose und Josua jetzt sich dem Lager nähern und dann den Tumult hören, können sie das erstmal nicht näher zuordnen. Dann erblicken sie aber das Kalb und sie erwischen das Volk quasi, während sie die Party schmeißen. Und wir lesen da, da entbrannte Moses Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und Mose sieht an dieser Stelle genau das, was Gott ihm eigentlich schon berichtet hat. Und Mose wird dabei so zornig, dass er die Steintafeln unten am Berg zerschmettert. In der Parallelstelle, 5. Mose 9, Vers 17, da lesen wir auch, da ergriff ich die beiden Tafeln und warf sie aus meinen beiden Händen und zerbrach sie vor euren Augen. Das heißt, Mose macht die Tafeln gar nicht einfach so kaputt, er wirft sie nicht einfach so weg, sondern er macht es bewusst vor den Augen Israels und möchte damit symbolisieren, dass das Volk mit ihrem Handeln den Bund mit Gott gebrochen haben. Dann zerstört Mose auch das Kalb restlos, er verbrennt es mit Feuer und streut dann den Staub ins Wasser, sodass nicht das Kleinste dann übrig bleibt. Und wir lesen auch wieder in der Parallelstelle 5. Mose 9, 21, dass Mose es in den Bach streut, der vom Berg herabfließt. Also das war dann sicherlich die Frischwasserquelle von dem Volk, das, was sie zum Trinken genutzt haben. Und so sorgt Mose dafür, dass der Götzendienst beendet wird. Interessant finde ich auch, dass hier Moses Zorn, weder hier noch später, an keiner Stelle wird Moses Zorn verurteilt. Und diese Beobachtung können wir auch an einigen anderen Stellen der Bibel machen. Und zwar da, wo ein Mensch nicht um seiner selbst willen, sondern um der Gerechtigkeit Gottes willen in Zorn gerät, dann wird der Zorn eines Menschen nicht verurteilt. Also wenn es nicht um ihn selbst geht. Und hierauf können wir aber nicht noch genauer eingehen, weil das würde einfach die Zeit zu stark sprengen. Dann kommen wir jetzt zu den nächsten vier Versen. Vers 21 bis 24. Zu Aaron aber sprach Mose, was hat dir dieses Volk angetan, dass du so eine Sünde über sie gebracht hast? Da sagte Aaron, mein Herr lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir, mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach ich zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es ab, da gaben sie es mir und ich warf es ins Feuer. Daraus ist dieses Kalb geworden. Also Mose stellt hier Aaron zur Rede und er spricht davon, dass Aaron eine große Sünde über das Volk gebracht hat. Aber Aaron wiederum, er schiebt die ganze Schuld von sich. Er sagt, er deutet mit dem Finger auf das Volk und sagt, dieses Volk ist schuld. Und diese Situation erinnert mich sehr stark an die Situation im Garten Eden, wo auch Adam die ganze Schuld auf Eva schieben möchte und sagt, diese Frau ist schuld. Aber genauso wie Adam damals für Eva verantwortlich war und sich dann selbst mitschuldig gemacht hat, genauso ist Aaron hier auch mitschuldig, weil er Verantwortung für das Volk hatte. Aaron beschreibt dann, wie das Volk ihn gedrängt hat und er spielt hier seine Rolle runter und sagt dann am Ende, daraus ist dieses Kalb geworden. Also er kürzt dann genau den Teil ab, für den er verantwortlich ist. Und Aaron kommt hier dann an dieser Stelle so ein Stück weit naiv oder hilflos rüber, als ob er nicht genau wusste, was er da anrichtet. Und er kann einem dann auch schon fast leid tun. Wir lesen an dieser Stelle nicht, ob Gott überhaupt das, was Aaron tut, verurteilt. Aber auch da finden wir in 5. Mose 9, Vers 20, die Stelle, wo Mose dann sagt, auch über Aaron war der Herr sehr zornig, sodass er ihn vertilgen wollte. Aber ich betete auch für Aaron zu jener Zeit. Also an der Stelle wird dann doch offenbart, dass Aaron dasselbe Urteil verdient hat wie das Volk. Aber auch über ihn hat sich Gott dann erbarmt und hat ihn später, auch wie angekündigt, zum ersten Priester gemacht. Wie geht dann die Geschichte weiter? 25 bis 29 lesen wir jetzt. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie Mose es ihnen gesagt hatte. Und an jedem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach, füllt eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Also Mose erkennt hier, dass das Volk zügellos, das heißt außer Kontrolle geraten ist, und dann ergreift Mose die Initiative, dass er die Ordnung wiederherstellt. Er möchte immer noch verhindern, dass Gott das Volk vernichtet. Wir lesen hier dann auch, dass der Götzendienst schnell bekannt geworden ist und hier wird von dem Spott der Widersacher gesprochen. Das heißt, fremde Völker haben auch schon davon erfahren und haben sich darüber lustig gemacht. Und wir lesen dann, wie Aaron, wie Mose die Leute zusammenruft, die dem Herrn angehören. Und dann reagieren die Nachkommen Levis auf seinen Ruf und kommen zusammen. Und der Stamm Levi ist ja genau der, aus dem Aaron und Mose selbst stammen. Und es ist auch der Stamm, der von Gott auserwählt ist, um den Dienst an der Stiftshütte zu verrichten. Und die Leviten kommen zusammen, vielleicht, weil sie ihr Vergehen am schnellsten bereuen, weil sie am schnellsten einsehen, dass sie das Gebot Gottes übertreten haben. Und dann verlangt Mose stellvertretend für Gott, dass die Leviten das Urteil über ihre unbußfertigen Geschwister vollstrecken sollen. Und sie sollen dabei nicht auf persönliche Beziehungen achten, also ungeachtet dessen, ob es sich um die Geschwister oder um Freunde handelt, darauf sollen sie nicht achten, sondern ganz egal, wie nah oder wie fern die Beziehung ist, sie sollen im Lager hin und her gehen und die Leute umbringen. Und wir sehen hier, dass Mose das Volk gar nicht selbst zur Rechenschaft zieht, sondern er überlässt es den Leviten, die jetzt ihre Treue zu Gott unter Beweis stellen müssen. Und ja, das unter der Herausforderung, dass sie ihre eigenen Geschwister umbringen müssen. Wir sehen hier auch nicht, dass Aaron, dass Mose klar vorgibt, welche Menschen umgebracht werden sollen, sondern sie sollen im Lager von Tor zu Tor gehen und die Geschwister erschlagen. Und ich denke, dass Mose es bewusst Gott an dieser Stelle überlässt, wer dabei zu Tode kommt oder wer auch nicht. Vielleicht trifft es genau den unbußfertigen Teil des Volkes. Das wird hier an dieser Stelle nicht genauer beschrieben, wer die 3000 Männer sind. Aber tatsächlich lesen wir dann auch, dass die Leviten seinen Befehl ausführen und ungefähr 3000 Männer erschlagen. Und was hier eigentlich nur sehr kurz beschrieben wird, das muss ein sehr großes Blutbad gewesen sein. Das heißt, jeder im Volk hat es mitbekommen, entweder waren sie selbst betroffen oder sie waren Augenzeugen davon, vom kleinen Kind bis ins hohe Alter. Und jeder hat diese Situation damals miterlebt aus dem Volk. Und dann kommt Vers 29, der wird unterschiedlich übersetzt. Und ich möchte auch einmal die Elberfelder Übersetzung vorlesen, weil sich hier sogar klarer macht, was der Vers vermutlich aussagen möchte. Elberfelder Übersetzung für den Vers 29. Daraufhin sagte Mose: Weiht euch heute für den Herrn, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Durch diese Übersetzung, da kommt zum Ausdruck, dass Mose für ihren Gehorsam lobt und auch, dass Gott sie dafür segnen wird. Das ist das, was dieser Vers dann aussagen möchte. Kommen wir dann zu den letzten 6 Versen, 30 bis 35. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen, und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung für euch erwirken, für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich die goldenen Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag der Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Also Mose ahnt hier erstmal noch nicht, dass Gott dem Volk vergeben wird. Also er kommt zu Gott, er teilt erstmal dem Volk mit, dass er Gott um Vergebung bitten wird. Und dann steigt er einmal mehr den Berg hinauf und möchte ihre Sünde vor Gott bekennen. Und dann bittet er auch Gott, dass er dem Volk vergibt. Und aus 5. Mose 9, aus der Parallelstelle, wissen wir wieder, dass er auch beim zweiten Mal sehr lange auf dem Berg war. Er bekommt ja nochmal die Gebote, es werden ja später nochmal Steintafeln angefertigt. Aber einen Teil dieser Zeit verwendet er auch, um vor Gott niederzufallen. 5. Mose 9, Vers 18: Ich fiel vor dem Herrn nieder wie zuerst, 40 Tage und 40 Nächte lang, aß kein Brot und trank kein Wasser, um all eurer Sünde willen, die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Also Mose fastet und betet hier für das Volk, und wir sehen hier, dass er sogar so weit geht, zu sagen, dass Gott ihn aus dem Buch tilgen soll, das Gott geschrieben hat, wenn Gott nicht bereit ist, dem Volk zu vergeben. Und gemeint ist hier das Buch des Lebens, also wir wissen zum Beispiel aus Psalm 69, Vers 28, dass es ein Verzeichnis der Gerechten ist. Und aus der Offenbarung wissen wir auch, dass nur solche in das neue Israel eingehen werden, die in diesem Buch des Lammes geschrieben stehen. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass Mose ich finde es sehr erstaunlich, wie stark sich Mose hier für das Volk einsetzt und dass er sogar bereit ist, seinen Platz sozusagen herzugeben für das Volk. Und genau diese aufopfernde und auch selbstlose Art von Mose, das ist auch ein Vorbild für uns alle, insbesondere für die Leute, die in Verantwortung stehen. Und das können Älteste sein oder wenn du selbstständig bist, wenn du Chef einer Abteilung bist, aber auch wenn du Vater oder Mutter bist. Wenn Gott uns in eine Verantwortung gestellt hat, dann dürfen wir an dem Beispiel von Mose auch einfach lernen, weil Mose zeigt uns, wie wir unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen und den Menschen um uns herum selbstlos dienen können, um Gott damit groß zu machen. Und Gott teilt Mose dann ja auch mit, er wird denjenigen aus dem Buch streichen, der gegen ihn sündigt. Mose soll dann das Volk zum verheißenen Land führen, und Gott sagt auch, dass er einen Engel sendet, um vor ihnen herzugehen. Außerdem fügt Gott hinzu, dass er sein Gericht am Tag der Heimsuchung vollstrecken wird. Das heißt, er lässt das Volk nicht einfach ungestraft, das übrige Volk, sondern er verschiebt das Gericht auf den sogenannten Tag der Heimsuchung. Und damit erfüllt sich auch, was Gott schon in 2. Mose 20, Vers 5 sagt, auch während den 10 Geboten, da sagt er, betet sie nicht an, dient ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Und dann erfahren wir im letzten Vers, dass Gott das Volk auch für ihre Sünde bestraft, aber wir wissen nicht genau, wann oder wie das geschieht. Das wird hier nicht näher beschrieben. Wir sehen also, dass Gottes Gnade seinen Zorn ein Stück weit auch mildert, aber wir sehen auch, dass seine Heiligkeit dadurch in keinster Weise beeinträchtigt wird, dass Gott seine Strafe auf den Tag der Heimsuchung verschiebt. Es gibt dann auch weitere Konsequenzen für das Volk und diese kommen dann in den folgenden Versen und auch Kapiteln. Und das werden wir uns dann in der nächsten Bibelstunde genauer anschauen. Ich würde aber das Ganze gerne nochmal zusammenfassen, indem ich drüber nachdenke, wenn wir jetzt einige tausend Jahre später über die Anbetung von dem goldenen Kalb nachdenken, dann fällt es uns eigentlich sehr leicht zu sagen, dass uns so etwas nie passieren würde. Aber was ist, wenn wir dasselbe in einer anderen Form auch heute tun? Was ist, wenn wir nicht ein goldenes Kalb, sondern andere Dinge anbeten? Es muss nicht ein goldenes Kalb sein, was dann Gott missfällt. Es können auch andere Dinge sein. Und was ist, wenn wir auch heute den wahren Gottesdienst, den Gott bei uns im Alltag vorgesehen hat, was ist, wenn wir ihn schon zum Götzendienst umgekehrt haben und auf dem falschen Weg sind? Lasst uns heute einfach darüber nachdenken, inwiefern dieser Text uns auch heute betrifft und dass wir uns da auch selbst überprüfen. Und ich möchte dann auch abschließen nochmal mit den Worten von Paulus aus 1. Korinther 10, 11 bis 12. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sieht zu, dass er nicht falle. Amen.